Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Gelegenheit, Ihnen eine knappe Einführung in die Hermeneutik der Schreiber und der Masoreten geben zu können. Da diese beiden Gruppen des frühen Judentums keine hermeneutischen Abhandlungen hinterlassen haben, müssen wir ihre Vorstellungen aus ihren Hinterlassenschaften innerhalb der biblischen Manuskripten sowie aus der damaligen jüdischen Literatur vorgehen. Ich werde daher zunächst die frührabbinische Exegese kurz charakterisieren, dann etliches über die Hermeneutik der Schreiber sagen. Dann werde ich kurz über die Karaiten und Sadiagaon sprechen, um dann etliches zur Hermeneutik ihrer Zeitgenossen der Masoreten kurz anzudeuten. Wir werden sehen, dass besonders die zweite Gruppe der jüdischen Schriftgelehrten eine maßgebende Wirkung auf die jüdische und dann durch sie auch auf die christliche Bibelhermeneutik ausübte, so die Behandlung des Themas an einer Konferenz zur christlichen Hermeneutik gewidmet wohl begründet ist. So zu meinem ersten Punkt, Merkmale der frührabbinischen Exegese. Wir finden die frührabbinische Exegese im Talmud und in den Midraschen sowie innerhalb der paraphrasierenden Übersetzungen der Bibel dokumentiert. Sie ist durch einige markanten Lehren des damaligen Judentums grundlegend bestimmt. Die Heiligen Schriften sind das Wort Gottes, das vom Heiligen Geist, Ruach HaKodesh, diktiert wurde, und sie unterscheiden grundsätzlich von allen anderen Ausdrucksformen des göttlichen Willens, welche nur ein schwaches Echo, Bat Kol, dieses Willens sind. Die Tora erhebt sich weit aus den Heiligen Schriften, die ihr nichts mehr zufügen können und nicht hinzufügen brauchen. Die Tora ist unerschöpflich und enthält alles, was Israel als Orientierung hindurch aller Zeiten für sich braucht. Forscht es, denn es ist alles drin. Ertönt die Ermutigung der Mishnah, was nicht nur ausdrückt, dass eine Schrifterklärung nötig, aber auch, dass eine solche Tätigkeit sinnvoll und möglich ist. Die frührabbinische Exegese verwendete grundsätzlich zwei von den damaligen jüdischen Methoden. Die Peshat, die die primäre Bedeutung des Textes aufdeckt, wobei auch Doppelungen, vermeintliche Widersprüche und scheinbar überflüssige Einzelheiten eine eigene Bedeutung tragen können. Das ist das Prinzip der Omnisignifikanz. Und die Derash, welche dessen tiefere, verborgene Bedeutung zu enthüllen sucht. Die primäre oder wörtliche Bedeutung benötigte eine Erklärung, wo der Text nicht ausführlich genug war, wo sie anderen Passagen widersprach oder wo ihr Verständnis als anstößig empfunden wurde. Demgegenüber strebte der Derash nach neuer, normativer Lehre für die Fälle, die in der Tora nicht geregelt waren, davon ausgehend, dass der Bibeltext gleichzeitig stets mehrere Bedeutungsebenen besitzt. Das ist das Prinzip der Polysemanz. Diese letztere Methode diente letztendlich dazu, die Tradition mit den Schriften zu legitimieren, anders gesagt, die mündliche Tora anhand der schriftlichen Tora zu verifizieren. Da diese Methoden einen weiten Raum für freie Assoziationen zuließen, versuchten die Rabbiner, der exegetischen Willkür Grenzen zu setzen. Die Tradition schreibt Hillel 7 Regeln mit dazu, die größtenteils den Gesetzen der allgemeinen Logik und den Prinzipien der römisch-hellenistischen Textauslegung, eben juristischen Textauslegung, entsprechen und eine herausragende Rolle in der Interpretation den Analogien und Parallelen sowie dem Kontext mindestens theoretisch zu schreiben. Nun zu meinem zweiten Punkt, die Hermeneutik der Schreiber. Obwohl der Begriff Schreiber, Soferim, bereits im Alten Testament vorkommt, bezeichnet das Wort in der frührabbinischen Literatur diejenigen, die an der Vereinheitlichung des Bibeltextes und an dessen genauen Überlieferung zwischen den 2. und 5. nachchristlichen Jahrhunderten arbeiteten. Ihre Arbeit fällt mit dem Zeitalter des Talmuds zusammen, die von ihnen durchgehend mit Anerkennung und Lob spricht. Deswegen können wir davon ausgehen, dass ihre Hermeneutik sich grundlegend vom Verständnis des frühen Rabbinismus nicht unterscheidet. Wir verdanken den Schreibern, dem Soferim, einerseits die Vereinheitlichung der in Kleinigkeiten divergierenden Textüberlieferung, der regelnden Anfertigung von biblischen Handschriften sowie die Einteilung des biblischen Textes in Verse, Absätze und Wochenabschnitte. Sie haben aber auch besondere Markierungen in den Bibeltext eingefügt oder aufgenommen, die wohl auf Schwankungen innerhalb der Texttradition aufmerksam machen wollen. Und schriftlich zwar noch nicht markiert, entwickelte sich das Verfahren bereits in ihrer Zeit, dass an bestimmten Punkten nicht das Wort oder nicht die Form in der Synagoge vorgelesen werden sollte, was in der Text beschrieben war. Das ist das sogenannte Ketiv-Kori-System. Hinter all diesen Verfahren deuten sich drei Prinzipien an, die ich hier hervorheben möchte. Erstens, der verfahrende Schreiber zeigt eine ambivalente Beziehung zwischen dem Bibeltext und der Tradition. Laut des Talmuds arbeiteten die Schreiber bei der Vereinheitlichung des Textes aus Manuskripten, das heißt, sie nahmen in dem Bibeltext nur solche Lesarten auf, die handschriftlich gesichert waren. Das ist die Erklärung dafür, warum sie, bis auf wenige kleinere Eingriffe, auch offensichtliche Textfehler unangetastet ließen und die korrekte Lesart nur mündlich überliefert war. Die Autorität des geschriebenen Textes erscheint somit gegenüber der Tradition unbestreitbar. Dem steht jedoch teilweise entgegen, dass in der Synagoge an erheblichen Stellen nicht der geschriebene Text gelesen wurde, sondern stattdessen die für richtig gehaltene Lesung aus den mündlichen Traditionen vorgetragen werden musste. Hier setzt sich die Tradition zumindest parallel zur Autorität des Textes zu. Zweitens sind die ältesten Kyrie-Fälle Euphemismen, das heißt, statt eines anstößig empfundenen Wortes im Text wurde einfach ein anderes Wort vorgelesen. Das deutet darauf hin, dass der Bibeltext zwar als inspiriert betrachtet wurde, doch seine Botschaft auch mit anderen Worten wiedergegeben werden konnte. Ein Grundprinzip, welches früher das Nebeneinandersein von verschiedenen Textvariationen, zum Beispiel in Qumran, ermöglichte und bis zur Zeit der Schreiber sich auch in der Übersetzbarkeit des hebräischen Textes durchsetzte. Drittens, es ist interessant, dass die Schreiber die Schwankungen der Texttradition nicht vollständig beseitigt haben. Bei einigen Kleinigkeiten entschieden sie nicht, was der ursprüngliche Text sein könnte. Stattdessen zeigten sie zwei ebenso mögliche Versionen in den Handschriften auf. Dies war der Zweck eines erheblichen Anteils von Sonderzeichen und Buchstaben mit besonderer Größe oder Position in der protomasoretischen Text. Dieses Verfahren entspricht der Praxis des Talmuds und der Midraschen, unterschiedliche Erklärungen konfliktfrei nebeneinander zu stellen. Dies aber bedeutet, dass die Heilige Schrift zwar von Gott inspiriert, aber doch nicht unfehlbar sei und dass seine ursprüngliche Form nicht überall mit völliger Eindeutigkeit festgestellt werden kann. Diese Eigentümlichkeit möchte ich trotz der Tatsache hervorheben, dass die Zahl der betroffenen Stellen relativ gering ist und die Tradition später immer mehr die Vollkommenheit der Tora und die Mikra betonte. Zu meinem dritten Punkt über die Karea und das Zeitalter des Gaons. Die Exegese des mittelalterlichen Judentums setzte sich teilweise auf dem Weg des Talmuds und der frühen Midraschen fort. Bald stellte aber das Islam sie vor neue Herausforderungen. Die Wissenschaften erlebten hier, dank der zugänglich gewordenen griechischen Erbe, eine Renaissance, die eine Art Rationalismus mit sich brachte. Gleichzeitig ging der Islam wegen der Bedürfnisse seiner Konvertierten dem Judentum in der Beschreibung der Grammatik seines heiligen Buches voraus und schaffte eine Kommentarform, wo ein Autor den heiligen Text durchgeht und anhand der Regeln der Grammatik und der Logik dessen primären Bedeutung offenlegt. Im Judentum waren die Karriere und Sadia Gaon, die diese Herausforderungen gemeisterten. Die Bewegung der Karriere, oder anders ausgesprochen Karaiten, entstand in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in Persien und Babylonien und gedieh dann teilweise in Palästina aus. Sie betonten die Autorität der heiligen Bücher gegenüber dem Talmud und der Tradition und lebten in einer messianistischen Endzeiterwartung. Obwohl die Debatte zwischen den Karieren und dem mehrheitlichen Judentum immer scharf bzw. erbittert war, konnten die beiden Strömungen bis in das 12. Jahrhundert friedlich zusammenleben. Die Grundlagen der Hermeneutik der Karriere wurde von Daniel Al-Qumishi, einem der Väter der Bewegung, gelegt. Al-Qumishi schrieb seine Kommentare auf Hebräisch und folgte dem Bibeltext von Vers zu Vers. Seine Methode können wir als linguistisch-kontextueller Ansatz bezeichnen. Er fügte dem Text grammatikalische und semantische Erklärungen hinzu und suchte die Bedeutung der Bibelverse immer in ihrem Kontext unter Berücksichtigung der Struktur und Kohärenz der größeren Inhaltseinheiten. Wesentlich ist, dass Al-Qumishi immer die primäre Bedeutung des Textes in den Mittelpunkt stellte und dass seine Interpretationen bereits die Anzeichen von historischem Interesse aufwiesen, ein Charakteristikum, welches später sich in der Jerusalemer Akademie der Karriere zu seiner vollen Entfaltung kam. Die Karriere etablierten damit eine neue Form der Kommentare, die sich später in Hispanien und von dort aus in den jüdischen Gemeinden der christlichen Europa, eben in Nordfrankreich, ausbreitete und später einen bedeutenden Einfluss auf die christliche Bibelexegese hatte. Eine wichtige Voraussetzung, aber gleichzeitig ein glücklicher Nebeneffekt dieser Hermeneutik war die Geburt der hebräischen Sprachwissenschaft, die neben ihren arabischen Mustern maßgeblich auf die Aktivitäten der Masoreten baute. Obwohl die Karriere aufgrund ihrer messianistischen Erwartungen nicht vollständig auf die Methode der Derasch verzichten konnten, unterschieden sie sorgfältig die primäre Bedeutung von dessen angewandten Interpretation, indem sie den Begriff Tawil für den Ersteren und Tafshir für den Letzteren aus dem Arabischen übernahmen. Und nicht zuletzt möchte ich hervorheben, dass die Karriere allerlei Autorität innerhalb der Exegese zurückwiesen und dass sie von ihren Anhängern eine Textanalyse forderten, die an eigenen Überlegungen fungiert ist, nachvollziehbar argumentiert und in das Risiko eigenständiger exegetischer Entscheidungen eingeht. Sa'adia Gaon, die prägende Figur des zeitgenössischen Rabbinismus, stammte ebenso aus der frühislamischen Welt. Der in Babylon tätige Sa'adia war der Leiter der Akademie in Sura und wirkte nicht nur am Gebiet der hebräischen Linguistik, Liturgie und Religionsphilosophie nachhaltig, sondern auch auf dem Gebiet der Bibelexegese. Der Feld der Letzteren waren neben seiner arabischen Bibelübersetzungen seine Kommentare, in denen er seine hermeneutischen Prinzipien öfters auch explizit formulierte, siehe sein Kommentar zu Genesis oder zu Job. Sa'adia vermied jegliche Allegorisierung, Typologie oder Symbolik. Die Exegese soll seines Erachtens den primären und offensichtlichen Sinn der Bibeltexte entfalten. Eine metaphorische Deutung des Textes ist dagegen nur dort akzeptierbar, wo der primäre Sinn irrational ist, anderen Bibelstellen oder der etablierten Tradition widerspricht. Sa'adia hat dieses Prinzip zweifelsohne den Karieren abgenommen, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit der Anwendung der Methode an Stellen, die von den Karieren derasch-artig als messianistisch interpretiert wurden, hoffte er gleichzeitig, sie, die Karrier, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Gleichzeitig musste Sa'adia sich auch der Herausforderung des islamischen Rationalismus stellen. Er hatte klar zu definieren, wie die Bedeutung des Textes zu bestimmen sei. Sa'ad Ya'umene übernahm die drei Regeln der arabischen Philosophie als Grundprinzipien seiner Exegese: intellektuelle Wahrnehmung, Begründung und logische Ableitung. Aber er fügte eine vierte Regel dazu: die wahre, zuverlässige Tradition, abgeleitet aus der Tora und den prophetischen Schriften. Sa'ad Ya bekennt sich, wie die Karriere, zur Einheit aller kanonischen Bücher und legte auf ihre Querverweise, Parallelstellen und sonstigen Verbindungen einen großen Wert, sowohl in seinen Kommentaren als auch in seinen Bibelübersetzungen. Mit dem Niedergang der babylonischen Diaspora verlagerte sich das Zentrum des Judentums teils nach Palästina, teils nach Hispanien, wo das Judentum weiterhin inmitten des Islams und der arabischen Wissenschaften sich zu bestimmen hatte. In dieser Zeit, ab dem 10. Jahrhundert, entwickelte sich die Exegese an dem Weg weiter, der von den Karäern und Sa'ad Ya ausgetreten wurde. Das Judentum legte einen immer größeren Wert auf den primären Sinn des Textes, in dessen Aufdeckung nunmehr auch die Ergebnisse der hebräischen Syntax und Lexikographie verwendet werden konnten. Der historische Kontext wurde nun auch regelmäßig und immer intensiver in der Interpretation mit einbezogen. Und so nun zu meinem letzten Punkt, die Hermeneutik der Masoreten. Das Zeitalter der Masoreten fährt mit dem Aufkommen und Blütezeit der Karriere sowie der Arbeit von Sa'ad Ya zusammen und ihre linguistische Datensammlung wurde offensichtlich von den karäischen Linguistik verwendet. Es ist umstritten, ob und welche Masoreten Karäer waren, aber es ist wahrscheinlich, dass zumindest Moses ben Asher und Aaron ben Asher, also die letzten beiden Glieder der führenden Masoretenfamilie von Tiberias, Karäer waren. Das bedeutet aber, dass der hebräische Standardtext des Alten Testaments, der sogenannte Textus Receptus, vom gesamten Judentum akzeptiert, in den Kreisen der Karäer entstanden ist. Wir können daher davon ausgehen, dass die Masoreten in ihren Hermeneutik im Wesentlichen von denjenigen Lehren der Karäer bestimmt waren, welche auch bei Sa'ad Ya und seinen Abhängern Gefolgschaft fanden. Die Tätigkeit der Masoreten bestand zum Teil in schriftlicher Fixierung des biblischen Textes, die nun alle Einzelheiten umfasste, und teils bei der Bildung der sogenannten Masora. Sie können das hier kurz projiziert sehen. Ich möchte hier ein bisschen meinen Vortrag kürzen. Lässig hinter dieser vielseitigen Tätigkeit der Masoreten eine einheitliche Hermeneutik erkennen? Als gemeinsame Leitgedanken mit Berücksichtigung dessen, was wir über die Hermeneutik des mittelalterlichen Judentums festgestellt haben, möchte ich Folgendes hervorheben. An manchen Stellen bezieht der Talmud noch mehrere Lesarten des unpunktierten Konsonantentextes in die Exegese ein. Mit der Punktation entschieden die Masoreten für eine Lesart von den mehreren möglichen und sie schränkten damit den Spielraum der Interpretation erheblich ein. Die masoretischen Akzente dienen in erster Linie dazu, die Grenzen der Sinneinheiten des Textes für den Leser zu markieren, und sie können somit auch konkrete exegetische Entscheidungen im Text anzeigen. Die Bedeutung dessen wurde zuerst bei Rashi erkannt. Noch weiter ging aber Ibn Ezra, der die Mahnung für seine Leser formulierte: folge die Sätze der Akzente. Hinter diesen beiden Eigentümlichkeiten können wir den Anspruch nach einem klaren Textsinn identifizieren. Zweitens, da die Masoreten das System der Ketiv Koré übernahmen und reich entfalteten, taucht bei ihnen auch die Dualität des geschriebenen Textes und der mündlichen Überlieferung als Erbe der Schreiber auf. Drittens, Die primäre Aufgabe der Wortstatistik der Masoreten besteht darin, die unfreiwillige Harmonisierung von Parallelstellen zu verhindern. Gleichzeitig lenken aber diese Randnotizen die Aufmerksamkeit der Leser auf diese Parallelstellen zu. Dies entspricht einer der Hauptregeln der rabbinischen und karäischen Exegese, der Suche nach Analogien. Andererseits mag die Wortstatistik auf die vorhandene grammatische Form gegenüber ihrer möglichen, aber nicht identischen Parallele aufmerksam, was die primäre Bedeutung zu bestimmen hilft. Viertens, einige Randnotizen führen Autoritäten zur Unterstützung der gewählten Punktation auf in den masoretischen Kodizes, aber andere, ganz im Gegenteil, geben eine abweichende Punktation zu ihrer eigenen am Margin an. Die Masoreten haben auch eine ausführliche Liste zusammengestellt, in der Masora Finalis tradiert, die die Unterschiede zwischen der babylonischen und palästinensischen Schreibweise auflisten. Hier können wir nun wieder das Bewusstsein der Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit der Überlieferung ertappen. Im Hintergrund der angeführten Beispiele ist die Hermeneutik der Karriere und von Saadia deutlich zu erkennen. Der Suche nach dem offensichtlichen und primären Sinn des Textes, welcher durch sorgfältige Beobachtung der grammatikalischen Formen und durch den Vergleich offengelegten Parallelen zu bestimmen sei. Und obwohl der Bibeltext in fast allen Einzelheiten als feststehend angesehen wurde, blieb doch die Offenheit vorhanden, zuzugeben, dass die richtige Leser des Textes und damit die genaue Bedeutung nicht als bis zur letzten Einzelheiten geklärt angesehen werden kann. Als fünfter Punkt habe ich eine knappe Zusammenfassung zu meinem Vortrag zusammengestellt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon auch aus der Zeit. So, ich hoffe, dass Sie können das so schnell überblicken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.